Der Widerstand war lange Zeit ganz traditionell, vielleicht konservativ, bürgerlicher Widerstand. Radikale Protestformen oder Protestformen, die zivilen Ungehorsam beinhalten, das gab es damals nicht. Na, man ist brav demonstrieren gegangen, man hat Plakate gemalt, man hat vielleicht mal da eine Lichterkette, eine Fackelkette dann gemacht, aber eine Radikalisierung des Widerstandes gab es damals nicht. Was dann auch den Effekt hatte, dass sehr schnell auch die Frustration eintrat.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Wir setzen hier unsere Besprechung des Umgangs mit Umbrüchen und Strukturwandel im Rheinland fort und schauen in dieser Staffel aus verschiedenen Perspektiven auf das Ende einer industriellen Epoche und die damit verbundenen Folgen. Damit soll die Vielschichtigkeit der Sichtweisen aus dem und auf das Rheinische Revier aufgezeigt werden, was sich ja auch im Projekttitel des LVR Geschichten widerspiegelt. Heute blicken wir dabei auf die Geschichte des Protests und der Protestkultur rund um den Braunkohletagebau. Mein Gast zu diesem Thema ist Herr Dirk Jansen von der Umwelt- und Naturschutzorganisation BUND NRW. Als Anwalt der Natur, wie er sich bzw. den BUND bezeichnet, schildert er hier seine Erlebnisse, seine Erfahrungen und seine Sicht auf den Wandel der Protestkultur in den vergangenen 50 Jahren. Von ersten lokalen Demonstrationen gegen die Ausweitung der Tagebaue, von der zunehmenden Vernetzung und Politisierung der Proteste bis hin zu Demonstrationen von 50.000 Personen in Hambach, und auch vom Verhältnis der regionalen Akteure zu den bundes- und weltweit agierenden Gruppen und aktivistischen Verbänden. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise, wie ihr mir Kommentare und Feedback zusenden könnt. Außerdem findet ihr dort die Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende auf PayPal oder mit einem monatlichen Beitrag auf Steady bei der Arbeit an Geschichte Europas zu unterstützen. Wie bei einem neuen Gast üblich, stellt sich Herr Jansen zunächst vor und schildert seine Tätigkeit und die Aufgaben und Wirkungsbereiche des BUND. Danach geht es inhaltlich los. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Juni 2024.
Ich bin Dirk Jansen, ich bin Geschäftsleiter des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland in Nordrhein-Westfalen, bin dort verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Natur- und Umweltschutzpolitik und mache diesen hauptamtlichen Job seit 1990. Davor habe ich zunächst studiert, überwiegend an der Universität Köln, und zwar Geographie, Geologie und Ethnologie, habe 1988 mein Diplom dort gemacht, habe danach 20 Monate Zivildienst gemacht im damaligen Landesamt für Wasser- und Abfallwirtschaft und habe dort vertiefte Einblicke in die Braunkohlenplanung bekommen und zu wasserwirtschaftlichen Fragen beim Abbau der Braunkohle gearbeitet. Da ging es um Grundwassermodelle und dergleichen mehr. Und dann nach einer kleinen Reiseauszeit bin ich dann hauptamtlich beim BUND gestartet. Und ein Teilbereich meiner dortigen Tätigkeit war auch Braunkohle, was ich dort dann auch zum Schwerpunkt ausgebaut habe, mit dem Ziel, einen vorzeitigen Kohleausstieg im Rheinischen Revier zu erreichen und die Energiewende voranzutreiben, Klimaschutz, Gewässerschutz, Naturschutz. Und so langsam sind wir da auf der Zielgeraden und damit kann mein Job dann bald fast als erledigt betrachtet werden.
auch Ihr Job oder der vom BUND insgesamt, womit ich hinleiten möchte, dass Sie mir bitte mal kurz erklären, was der BUND genau ist?
Der BUND ist einer der größten Umwelt- und Naturschutzvereine in Deutschland. Wir haben aktuell ungefähr 680.000 Mitglieder und permanente UnterstützerInnen. Und was uns unterscheidet von anderen Verbänden ist A, die föderale Struktur. Wir haben zwar einen Hauptverband in Berlin sitzen mit Bundesverband. Allerdings haben wir auch 16 eigenständige, formal und rechtlich eigenständige Landesverbände, wie auch den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und der BUND ist ein sogenannter anerkannter Naturschutzverein in Nordrhein-Westfalen nach dem Landesnaturschutzgesetz, aber auch nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz. Das unterscheidet uns von anderen Organisationen. Von diesen anerkannten Naturschutzvereinen gibt es in Nordrhein-Westfalen 4. Und wir haben besondere Mitwirkungsrechte, man kann auch sagen Pflichten. Wir müssen tatsächlich bei vielen Planungs- und Genehmigungsverfahren, bei Vorhabensplanungen von Braunkohlentagebauen über Kraftwerksgenehmigungen bis zur Befreiung vom Naturschutz oder Planfeststellungsverfahren für Infrastrukturprojekte, müssen wir wie Träger öffentlicher Belange beteiligt werden in den Genehmigungsverfahren. Und das gibt uns die Möglichkeit, sehr frühzeitig fachlichen Input bei solchen Vorhabensplanungen anzubringen. Im Idealfall, wenn es naturschutzwidrige oder umweltrechtsproblematische Vorhaben sind, kommt es zur Versagung von Genehmigungen oder Genehmigungen werden besser gemacht. Sie werden umweltverträglicher, die Vorhabensplanungen gemacht. Und im Extremfall, wenn all das nichts nutzt, steht uns auch der Klageweg offen. Wir sind also anerkannt, wie ich das sagte, nach dem Landesnaturschutzgesetz und daraus ergibt sich das Verbandsklagerecht, ebenso wie nach den Klagen nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz. Das heißt, wir können stellvertretend für die Tiere, die Pflanzen, für die Umwelt, die ja nicht selbstständig ins Gericht spazieren kann, um Rechte einzuklagen, können wir als Anwalt der Natur auftreten und solche Vorhabensplanungen vor Gericht bringen. Das haben wir uns hart erkämpft, dieses Klagerecht. Und vollumfänglich auch in Bezug auf Braunkohlentagebaue haben wir das erst seit dem Jahre 2017. Das heißt, die Umsetzung europäischen Rechts, das geht ja um die Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie der EU, die auf der Aarhus-Konvention fußte, hat sehr lange gedauert, bis sie rechtskonform in Bundesrecht umgesetzt wurde. Und das mussten wir uns erst erstreiten, dieses vollumfängliche Klagerecht. Und das passierte über einen Abstecher zum Europäischen Gerichtshof im sogenannten Trianel-Verfahren. Also es ist eine lange Geschichte, aber so können wir jetzt nicht nur Stellungnahmen in Verfahren anbringen, sondern wir können im Zweifel auch Genehmigungen beklagen. Und das betrifft pro Jahr beteiligungspflichtige Verfahren etwa 850 neue Verfahren, die wir begleiten mit unserem inhaltlichen Input. Und da ist die Stärke des BUND, dass wir als ehrenamtlicher Mitmach- und Mitgliederverband flächendeckend in Nordrhein-Westfalen mit Kreis- und Ortsgruppen vertreten sind, wo sehr viel Know-how zu Umwelt- und Naturschutzthemen existiert und wo dann auch sehr konkret an solchen Vorhabensplanungen und Stellungnahmen mitgearbeitet werden kann. Also von daher eine etwas andere Rolle des BUND, eine fachliche Rolle, aber auch eine rechtliche Rolle. Und daneben sind wir natürlich auch als Lobbyorganisation im politischen Raum aktiv. Wir als Landesverband natürlich auf vor allen Dingen landespolitischer Ebene, sprich wir halten die Kontakte zu den Ministerien, zu den Landtagsfraktionen, den demokratischen. Wir machen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Landesebene. Und dazu, also als weitere Säule, neben der fachlichen Arbeit, neben der Beteiligung, neben Klagen und Lobbyarbeit, organisieren wir natürlich auch zunehmend in den seit 15 Jahren ja öffentliche Proteste, Versammlungen, Demonstrationen. Und damit sind wir eigentlich beim Thema auch Rheinisches Revier und Braunkohle, das in den letzten Jahrzehnten ja ein Hotspot der Auseinandersetzungen war, wenn es um Klimaschutz, um Umweltschutz, um Gewässerschutz ging. Und da waren wir, das darf man wohl so sagen, über Jahrzehnte hinweg eine der treibenden Kräfte.
über Jahrzehnte hinweg bringt uns in die zeitliche Ebene. Der BUND wurde Mitte der 1970er Jahre gegründet. In einer anderen Folge habe ich auch schon über die deutsch-deutsche Umweltpolitik gesprochen. Und auch da haben wir festgestellt, dass dieses Thema während der 70er Jahre erst so wirklich aufs Tapet kommt. Von daher die Frage, gab es denn irgendwann zwischen Ende Zweiten Weltkrieg und den 70ern schon Umweltproteste im Rheinischen Revier oder ist das wirklich erst genuin in den 1970ern zum Thema geworden?
Also es gab keinen organisierten Protest. Der BUND hat sich gegründet vor dem Hintergrund der Gewissheit, dass gerade auch solche neuen Themen wie die Auseinandersetzung mit der Atomenergie, die Auseinandersetzung mit emissionsschutzrechtlichen Fragen, denken Sie an die rauchenden Schlote, die wir noch bis weit in die 80er Jahre hatten, dass es dafür keine organisierte Umweltlobby gibt. Und aus dieser Erkenntnis heraus hat sich der BUND gegründet, 1976 dann auch der BUND-Landesverband Nordrhein-Westfalen, während es schon andere Organisationen gab, zum Teil schon wesentlich länger, die sich aber mit ganz klassischen Vogelschutzthemen beschäftigt haben, also mit dem klassischen Naturschutz. Während wir, und das zeigt ja schon der Name, Bund für Umwelt und Naturschutz von Anfang an einen ganzheitlichen Ansatz gewählt hatten und gezielt auch in den Bereich reingegangen, ja, des mehr technischen Umweltschutzes. Additiv zu all den Naturschutzthemen, die wir natürlich auch beackern. Und aus meiner Wahrnehmung heraus gab es natürlich vereinzelt schon in den frühen 70er Jahren BürgerInnen-Proteste gegen Braunkohletagebau, vor allen Dingen natürlich von denjenigen, die direkt betroffen waren durch Umsiedlung. Wir müssen uns vor Augen halten, dass ja allein im Rheinischen Revier bis heute etwa 40.000 Menschen umgesiedelt worden sind. Mehr als 100 Siedlungen wurden zerstört, um halt die Braunkohle gewinnen zu können. Und da gab es vereinzelt Proteste. Organisiert waren die nicht. Das hat sich erst so mit dem Aufschluss des Großtagebaus Hambach geändert. Das war so zweite Hälfte der 1970er Jahre. Und ein wirklicher Auslöser des organisierten Protestes oder der organisierten auch Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Problemen, die durch Braunkohlentagebau bestehen, war die sogenannte Hambach-Gruppe, die sich aus dem Dunstkreis der Universität, der RWTH in Aachen, gegründet hat, wo junge Menschen, Ingenieure, Geografen etc. sich intensiv erstmalig mit den ökologischen Folgen auch der Braunkohlentagebaue beschäftigt haben, da auch entsprechende Publikationen auf den Weg gebracht haben zu wasserwirtschaftlichen Fragen, zu Umsiedlungsfragen, Stichwort verheizte Heimat. Das war Ende der 70er Jahre und das war quasi auch der Auslöser dafür, weil sich die Hambach-Gruppe irgendwann aufgelöst hat, Anfang der 80er Jahre, dass der BUND verstärkt in das Thema reingegangen ist. Denn so die Überbleibsel der Hambach-Gruppe sind überführt worden in unseren damaligen BUND-Landesarbeitskreis Braunkohle, der fortan dann auch ja nicht nur weiter inhaltlich zum Thema Braunkohle gearbeitet hat, sondern auch versucht hat, über Bündnisse den Widerstand auf eine breitere Basis zu stellen. Und das hat natürlich sehr gut funktioniert, anlässlich dann der ganzen Debatte um den Braunkohlentagebau Garzweiler 2, wo sich sehr viel organisierter Bürgerprotest dann gegründet hat, wo quasi in jedem Dorf, was potenziell vom Tagebau betroffen war, sich eine Bürgerinitiative gegen diesen Tagebauplanungen gegründet hat, die sich zusammengeschlossen haben in den Vereinten Initiativen Bürger gegen den Abbau von Garzweiler 2, die zusammengearbeitet haben dann auch mit kirchlichen Gruppen, mit den Umweltverbänden, woraus dann auch später die sogenannte Rheinische Bürgeraktion Stoppt Braunkohlentagebau als zivilgesellschaftliches Bündnis entstanden ist, das wir maßgeblich über Jahre hinweg dann auch betreut haben. Und das waren so die ersten wirklich breiten Proteste, die dann auch dazu geführt haben, dass es die ersten Großdemonstrationen gegeben hat, dass es in den Genehmigungsverfahren zigtausende an Einwendungen gegeben hat, dass es Erörterungstermine wie Garzweiler 2 gegeben hat, der wochenlang dauerte damals in Erkelenz, dass also die ganze Region quasi aufgestanden ist gegen diese Planung. Und das war ja auch damals nicht ohne Erfolg, denn schon sehr frühzeitig wurde ja die ursprüngliche Planung für den Braunkohlentagebau Garzweiler 2 revidiert und die Abbaufläche, die vorgesehene, wurde schon um ein Drittel reduziert. Also das war ein direkter Erfolg sicherlich auch der damaligen Bürgerproteste.
Ich möchte noch mal kurz auf etwas zurückgehen, was Sie eben gesagt haben, dass es diese Proteste zum Erhalt der Ortschaften waren. Und das ist ja erstmal ganz pragmatisch, da wohne ich, das soll nicht weg. Waren in diesen Protesten auch schon mitgedacht und dazu gehören eben auch unsere Wiesen, unsere Wäldchen, unsere Tümpel? Oder gab es auch dann regionale Proteste eben gegen die Zerstörung von Naturräumen, ohne dass man den Wohnort mitgemeint hat?
Also ich glaube, das waren weniger altruistische Ansätze, sondern erstmal ging es darum, warum sollen wir unsere Heimat verlieren? Warum wird unser Haus, unser Hof, unsere Wiesen und Weiden, auf denen wir wirtschaften, unsere Streuobstwiesen, warum sollen die dem Tagebau weichen? Das heißt, das war aus der rein individuellen betroffenen Sicht heraus. Aber es schwang da auch immer schon ein wenig mehr mit. Ich erinnere mich an einen der ersten Dokumentarfilme zu den Folgen des Braunkohlenabbaus, Requiem für ein Maiglöckchen. Da ging es auch schon um den Hambacher Wald, weil ja klar war, dass der Tagebau Hambach, wenn er denn so kommt, diesen einst 4.100 Hektar großen, sehr ökologisch wertvollen Wald, der charakterisiert wird, auch in der Krautschicht eben durch diese Maiglöckchen, dass der auch vernichtet werden soll. Das heißt, ein Stück weit schwang das da schon mit, vielleicht so weniger aus der naturwissenschaftlichen Sicht, sondern mehr so aus der Sicht, hier wird unsere Heimat verheizt. Und zur Heimat gehört dann ja nicht nur die Siedlung, nicht mein Haus, mein Hof, sondern gehört auch das Umfeld, das ich nutze zur Erholung, zu Freizeitzwecken und dergleichen mehr. Während diese reinen Umweltaspekt erst durch die Hambach-Gruppe und den BUND und zum Teil auch den Naturschutzbund dort in die Debatte eingebracht worden sind.
Bevor wir gleich noch auf die öffentlich sichtbaren Formen des Protestes eingehen, es gibt ja auch sowas wie, ich nenne es mal institutionellen Protest, also Widerspruch bei Lokal- und Landespolitikern oder die Klage gegen bestimmte Maßnahmen. War das auch Teil der Protestkultur oder konzentrierte man sich eher dann doch auf das Sichtbare, also was Sie eben schon angedeutet haben, Demonstrationen?
Also in den späten 1970er Jahren und 1980er Jahren gab es ja noch nicht die Beteiligungsrechte wie heute. Das heißt, weder die Öffentlichkeit musste formell so beteiligt werden, noch Naturschutzvereine. Das ist erst eine Entwicklung der späteren Zeit gewesen. Das heißt, es gab natürlich öffentliche Proteste. Es gab ja Debatten, die zum Beispiel vom WDR organisiert und dann auch übertragen wurden. Also etliche Fernsehsendungen zu streitigen Themen, wo natürlich auch die BürgerInnen-Stimme dann eine Rolle spielte. Aber erstmalig in breiter Front mobil gemacht, auch mit Einwendungen und dergleichen, haben wir das im Falle des Braunkohlentagebaus Garzweiler 2 gemacht, wo ein Braunkohlenplanverfahren mit entsprechender Öffentlichkeitsbeteiligung ja mit der Änderung des Landesplanungsgesetzes notwendig wurde. Und das gab dann die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger, die in irgendeiner Form sich betroffen fühlen, aber auch kirchliche Gruppen, Naturschutzverbände und andere sich einbringen konnten in das Planverfahren und Einwendungen machen konnten. Wir haben damals eine riesengroße Kampagne auf die Beine gestellt, zusammen mit anderen Mitstreiterinnen aus den Dörfern, wo wir Einwendungen zum Beispiel gesammelt haben gegen den Braunkohlenplan Garzweiler 2. Das sah dann so aus, dass wir, das war so zu Beginn auch den Digitalisierung mit Computern uns auf Marktplätze gesetzt haben und den Leuten geholfen haben, auch individuelle Einwendungen gegen den Braunkohlenplan zu formulieren. Letztendlich sind da 20.000 Einwendungen zustande gekommen, die dann im Rahmen eines mehrwöchigen Erörterungstermins in der Erkerhalle in Erkelenz dann auch mit dem Vorhabensträger, mit der Bezirksregierung und mit der Landesregierung erörtert worden sind, mit dem Ziel, so ist zumindest im Gesetz vorgesehen, zum Ausgleich der Meinungen zu kommen, was natürlich schlechterdings nicht möglich war. Und die Landesregierung hat letztendlich die gesammelten Einwendungen weggestimmt. Der Braunkohlenausschuss als Erfüllungsgehilfe von RWE, so wie wir das damals gesehen haben und auch tituliert haben, hat den Weg freigemacht für die landesplanerische Sicherung des Braunkohlentagebaus. Und das war also so die inhaltliche Schiene, die natürlich dann auch begleitet wurde durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, die es allerdings schon vorher gegeben hat. Eine Lichterkette um den Tagebau Garzweiler 2 herum Mitte der 1980er Jahre war da so das erste große sichtbare Protestzeichen aus der Region, wo zigtausende Menschen damals schon auf die Straße gegangen sind. Wobei man sagen muss, die Möglichkeiten, die man heute hat und die Aktionsformen und die Vernetzung und die Mobilmachungsmöglichkeiten, die gab es ja damals gar nicht. Das war also noch analoger Protest überwiegend.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie kriegt man denn zehntausende Leute dazu, sich gleichzeitig um ein großes Loch herum hinzustellen?
Also das war der große Vorteil, dass letztendlich, was Garzweiler anbetrifft, die ganze Region, die von dem unmittelbaren Abbau betroffen war, sich gegen dieses Projekt gestemmt hat. Das heißt, in jedem Dorf, was letztendlich dem Tagebau weichen sollte, war einhellig, wir wollen diesen Tagebau nicht. Und dort haben sich dann halt die Bürgerinitiative gegründet, die dann auch unter dem Dach der vereinten Initiativen Bürger gegen den Abbau von Garzweiler 2 sehr koordiniert solche Aktionen dann geplant haben. Zusammen auch mit den kirchlichen Gruppen. Nicht nur katholische Kirche als großer Landeigentümer da, sondern auch vor allen Dingen auch die evangelische Kirche war beteiligt, aber auch die Kommunen, weil vor allen Dingen die Stadt Erkelenz war ja Hauptbetroffene des Tagebaus Garzweiler, hat natürlich diese Proteste auch massiv dann auch unterstützt, sodass eigentlich eine ganze Region gegen RWE, damals hieß es ja noch Rhein-Braun, aufgestanden ist und auch gegen die Landesregierung. Und der Widerstand, der kommunale Widerstand, der hält ja eigentlich bis heute auch an, wenn Sie an die Stadt Mönchengladbach und Erkelenz denken. Wobei Mönchengladbach ja insofern schon erfolgreich war, als dass die ja Gemeindegebiete, die auf dem Mönchengladbacher Stadtgebiet lagen, ja ausgespart wurden von der ursprünglichen Tagebauplanung. Da hatte die damalige Landesregierung so eine ominöse wasserwirtschaftlich-ökologische Schutzlinie definiert und die Tagebaugrenzen damals schon zurückgenommen. Was natürlich nicht heißt, dass Mönchengladbach nach wie vor natürlich massiv über die wasserwirtschaftlichen Folgen, also mehr oder weniger indirekt des Tagebaus betroffen ist.
Wo Sie gerade schon die Landesregierung erwähnen, hat das Ganze in Anführungszeichen nur bis Düsseldorf Wellen geschlagen oder hat man auch in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn auch davon Notiz genommen? So weit weg ist das ja gar nicht.
Also wir hatten damals immer mit dem Phänomen zu kämpfen, dass die Kenntnis von diesen riesengroßen Löchern schon 10 Kilometer hinter dem Baggerende. Das heißt, viele Menschen in Mönchengladbach, in Köln, in Bonn, in Düsseldorf hatten überhaupt gar keine Vorstellung, was vor der eigenen Haustür passiert. Der Strom kam damals aus der Steckdose und er hatte möglichst billig zu sein. Und das war ja auch immer die politische Linie, dass man sagte, man will einen heimischen Energieträger haben. Und es hieß ja damals immer, einen subventionsfreien heimischen Energieträger. Das stimmte natürlich nie. Es wurde natürlich massiv subventioniert, der Braunkohleabbau, mit allen möglichen Vergünstigungen für RWE Power bzw. Rheinbraun, mit der Abwälzung vieler ökologischer Folgekosten, von Gesundheitsfolgekosten auf die Allgemeinheit, mit direkten Hilfen und Unterstützung. Also von daher subventionsfrei war der Energieträger nicht. Aber die Landesregierung, vor allen Dingen die unter der SPD-Alleinregierung, hatte sich ja sehr frühzeitig zum Atomausstieg bekannt und hatte dann das Narrativ aufgebaut, ja, wenn wir aus der Atomenergie aussteigen, dann brauchen wir die Braunkohle. Ist ganz interessant, weil ähnliche Debatten wurden ja zum Teil jetzt auch in letzter Zeit wieder geführt. Also von daher, letztendlich war es ein mehr oder weniger regionaler Protest. Das hat sich aber geändert, spätestens in dem Punkt, wo als wir auch eingestiegen sind, weil wir immer versucht haben, als BUND, auch als bundesweit agierender Verband, dieses Thema auch bundesweit zumindest bekannt zu machen. Und erst als gerade GAR 202 und auch vor allen Dingen die Geschichten der individuellen Betroffenheiten, na, dass die Menschen dort aus ihrer Heimat vertrieben werden, damit der große Konzern RWE Braunkohle fördern kann, um Geld zu verdienen. Also diese Geschichte war dann auch, glaube ich, gut geeignet, um medial in ja punkten zu können, sodass uns das gelungen ist, dann auch sukzessive die Kenntnis davon zu erweitern. Und da kam ja auch die Wiedervereinigung, da hatten wir mit der Lausitz und mit dem Mitteldeutschen Revier auch noch andere Regionen, wo wir dann auch sehr frühzeitig schon ja deutsch-deutsche Bündnisse, selbst in der Vorwendezeit schon geschlossen haben, ne, wo wir den Austausch zwischen den Braunkohlerevieren dann intensiviert haben, indem wir gegenseitig uns besucht haben, die Bürgermeisterinnen dort eingeladen haben, die kamen zu uns oder wir kamen zu denen. Und so wurde das wirklich dann zu einem bundesdeutschen Thema. Und später dann, als natürlich, ja, das war aber eigentlich erst so mit dem Jahre 2007, 2008, mit dem IPCC-Berichten, mit dem Stern-Report, so das Bewusstsein von Klimaschutz auch in der breiten Öffentlichkeit, in der Politik und auch in den Medien verankert war. Da haben wir es dann auch geschafft, ja, dieses Thema nicht nur europaweit, sondern auch weltweit zu einem Thema zu machen, weil Deutschland sich ja dann immer so als Vorreiter in Sachen Klimaschutz geriert hat. Aber derjenige, der genauer hingeschaut hat, der hat dann die ganze Widersprüchlichkeit natürlich schnell entdeckt. Und wenn es dann um internationale Klimakonferenzen mit großem medialen Interesse gab, haben wir natürlich dann auch immer regelmäßig Exkursionen für internationale Journalisten in die Braunkohlenreviere gemacht, das dann immer für großes Erstaunen gesorgt hat, weil mit Deutschland immer was ganz anderes ja verbunden wurde als dieser Großeingriff in Natur, Landschaft, Gewässerhaushalt und das Klima. Und später dann noch, wenn man mal im Zeitraffer weitergeht, durch die Auseinandersetzung um den Hambacher Wald, die ja auch sehr lange andauerte, durch Enteignungen, ich denke da an die Räumung auch unserer Obstwiese im Tagebau Garzweiler und jetzt jüngst die Auseinandersetzung im Lützerath, die haben einfach dazu geführt, dass der Hambacher Wald, das Lützerath, Braunkohle und Deutschland auch weltweit ein Begriff sind. Na, also von Los Angeles Times bis zur australischen Zeitung wurde berichtet und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, neben unseren erfolgreichen Klagen, dass wir einen frühzeitigen Kohleausstieg dann erreicht haben.
Da nochmal ein Blick zurück auf die 1980er, in der sich ja, Sie haben es auch angedeutet, die Frage des Naturschutzes und des Umweltschutzes politisiert. Und dabei ist ja auch die Partei Die Grünen, die dort entstehen. Ab wann war diese Partei ein Faktor als Protestteil gegen den Braunkohletagebau?
Also es gehörte ursprünglich ja quasi zur DNA, zumindest der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Es gab da ja auch personelle Überschneidung, ne? Also etliche Leute aus der Hambach-Gruppe, die waren auch bei den Grünen frühzeitig dabei. Und gerade auch im Vorfeld der Genehmigung des Braunkohlenplans Garzweiler 2 haben die Grünen das ganz klar zu einem ihrer Hauptthemen gemacht und waren damals die einzige Partei natürlich, die sich gegen Braunkohletagebau als Partei gestemmt hat. Ansonsten waren es immer nur einzelne Abgeordnete. Also zum Beispiel der Erkelenzer Landtagsabgeordnete, der war natürlich immer gegen Garzweiler II, war aber dann eine Einzelstimme in einer Partei, die konsequent den Braunkohlepfad eingeschlagen hat. Von der SPD mal ganz zu schweigen, die immer Kohlepartei war. Die ist ja quasi mit der Kohle im Blut groß geworden. Und für die Grünen war das natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu profilieren, was dann ja auch dazu geführt hat, dass 1995 erstmalig die Grünen in Nordrhein-Westfalen hier in die Regierung eingestiegen sind, damals in eine rot-grüne Regierung. Das war dann mit Bärbel Höhn und Michael Vesper. Es war zum Teil so, dass in Dörfern, die traditionell katholisch geprägt waren, wo jeder sein Kreuzchen immer bei der CDU gemacht hat, die Grünen damals Stimmenanteile von ungefähr 30% erreicht haben, womit auch der Anspruch der Wählerin verbunden war, so Leute, verhindert diesen Tagebau Garzweiler 2, wenn ihr in die Regierung geht. Das ist dann natürlich ganz anders gekommen. Wenn man so will, haben sich die Grünen damals dann, als sie dann in der Regierungsverantwortung waren, in die Büsche geschlagen. Sprich, sie haben letztendlich die bergrechtliche Zulassung des Tagebaus Garzweiler 2 mitgetragen. Sie haben die wasserwirtschaftliche Genehmigung erteilt für den Tagebau, was dann natürlich dann auch in der Folge für viel Frustration gesorgt hat. Und auch da wiederholt sich so ein Stück weit die Geschichte, sobald natürlich die Grünen in der Opposition waren. Ja, war ganz klar, wir sind die Antikohlepartei, wir Grünen. Wir solidarisieren uns mit dem Widerstand. Das heißt, als es die Hochzeit der Auseinandersetzungen um Hambach war oder auch zuletzt um Garzweiler und Lützerath, war die ganze Politprominenz der Grünen immer vor Ort und hat sich da in Szene gesetzt und mit dem zivilgesellschaftlichen Protest dort solidarisiert. Ja, und sobald dann die Regierungsverantwortung wieder da war, ändert sich das Bild radikal. Also insofern wiederholt sich da auch Geschichte.
Sie haben jetzt schon bestimmte Protestformen erwähnt, also Demonstrationen, Lichterketten. Gab es auch sowas, wie wir es zum Beispiel aus dem Kernkraftwerk Wühl oder auch der Startbahn West am Frankfurter Flughafen kennen? Also gab es da schon Besetzungen, Bau von Hüttendörfern, also wirklich eine Verhinderung von weiteren Maßnahmen durch Anwesenheit von Protestierenden?
Der Widerstand war lange Zeit ganz traditionell, vielleicht konservativ, bürgerlicher Widerstand. Radikale Protestformen oder Protestformen, die zivilen Ungehorsam beinhalten, das gab es damals nicht. Man ist brav demonstrieren gegangen, man hat Plakate gemalt, man hat vielleicht mal da eine Lichterkette, eine Fackelkette dann gemacht, aber eine Radikalisierung des Widerstandes gab es damals nicht. Was dann auch den Effekt hatte, dass sehr schnell auch die Frustration eintrat. Denn gerade nachdem so Mitte der 1990er Jahre klar war, dass trotz einer grünen Mitregierung der Braunkohlentagebau weiter geplant wird und letztendlich auch realisiert wird, das hat natürlich zu sehr viel Frustration geführt. Und in der Folge hatte das den Effekt, dass sich der Widerstand vor Ort auch sehr zurückgebildet hat. Es war kaum noch was da. Die Bürgerinitiativen vor Ort haben sich aufgelöst. Auch die Kirchen haben, vor allen Dingen die katholische Kirche, hat nie ihren eigentlichen Beschluss umgesetzt, kein Kirchenland für Garzweiler II freizugeben. Und letztendlich blieb über Ja, bestimmt ein Jahrzehnt als einzige Konstante dann halt die kontinuierliche Arbeit des BUND übrig und einiger kirchlicher Gruppen. Das hat sich erst wieder geändert, so ab dem Jahr 2007, 2008, als über IPCC-Bericht, also die Berichte des UN-Klimarats und des Stern-Reports, der uns vorgerechnet hat, wie teuer uns der Klimawandel kommen wird, wenn wir nicht massiv in Klimaschutz investieren. Erst da ist das Bewusstsein gestiegen. Da haben sich dann auch wieder neue Bündnisse dann ergeben. Die Klimaallianz Deutschland hat sich gegründet, ein Zusammenschluss aus vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Es gab einen Ableger zwischenzeitlich auf NRW-Ebene und mit dem zusammen haben wir dann die ersten Großdemonstrationen auch wieder auf die Beine gestellt. Die erste, die mir da erinnerlich ist, ist die an der Kraftwerksbaustelle des RWE Braunkohlenkraftwerks in Neurath, wo wir dann erstmalig wieder 2007 3000 Menschen, das galt damals als Großdemonstration, im Winterhalbjahr lang vor die Kraftwerksbaustelle gebracht haben zum Protest. Also erst da ging das wieder los und das hat dann natürlich eine ganz einzigartige Dynamik entfaltet, die dann kulminierte letztendlich an der größten Demo, die das Rheinische Revier je gesehen hat, 6. Oktober 2018 am Hambacher Wald, als klar war, dass letztendlich wir über unsere Klagen dem Braunkohlentagebau haben stoppen können. Und Lützerath 2013 mit 35.000 Menschen, das waren dann natürlich ganz andere Dimensionen des Protestes.
Naturräume und Umwelt kann man irgendwie auch regional schützen. Klima ist global und somit war das Rheinische Revier dann auch, Sie haben es auch schon erwähnt, ganz klar im Blickpunkt der Welt und das hat auch zu Unstimmigkeiten geführt, zumindest wurde es mir so in anderen Folgen berichtet, dass man auf einmal sagt, wir wollen eigentlich ja weiterhin immer noch unsere Ortschaften, unsere Naturräume schützen und jetzt steht auf einmal die gesamte Klimabewegung bei uns und verfolgt ihre Ziele, die mit unseren nur so halb zu tun haben. Würden Sie das so unterstützen?
Also wir als Umwelt- und Naturschutzverein haben natürlich immer alles zusammengedacht. Wir haben uns beschäftigt mit den wasserwirtschaftlichen Folgen. Die Problematik, dass bis in Tiefen von über 500 Meter über eine gigantische Fläche Grundwasser abgepumpt wird, um die Tagebaue trocken zu legen. Dass dadurch 3200 Quadratkilometer Landesfläche, also 10% der NRW-Fläche betroffen sind, dass dadurch unsere Trinkwasserressource zerstört wird, dass die Flüsse ihren Wasseranschluss verlieren und austrocknen und ihre Quellen verlagern, dass grundwasserabhängige Feuchtgebiete zerstört werden und jetzt durch Gegenmaßnahmen quasi als Biotope am Tropf künstlich aufrechterhalten werden müssen, dass es auch nach Tagebauende gravierende Eingriffe in den Gewässerhaushalt gibt, Stichwort Restseeproblematik, Wiedervernässungsproblematik etc. Das haben wir schon sehr frühzeitig thematisiert, genauso wie den massiven Eingriff in Natur und Landschaft, die Zerstörung wertvoller Biotope von Wäldern wie den Hambacher Wald, der massive Eingriffe auch in Artenschutz durch die Zerstörung der Wälder. Und das kombiniert mit den weltweiten Auswirkungen, weil das Rheinische Revier nun mal ein Hotspot der CO2-Emissionen war und immer noch ist. Hier entstand ja der Großteil der bundesdeutschen CO2-Emissionen, die man einer Quelle zuordnen konnte. Also wir haben es immer zusammengedacht und haben uns als Umweltverband bewusst zurückgehalten. Wir wollten nie uns anmaßen, Stimme der Betroffenen zu sein. Da haben wir auf die Selbstorganisation in den Dörfern gesetzt, weil wir, auch wenn wir Grundeigentümer sind im Rheinischen Revier, verschiedene Grundstücke da unser eigen nennen, maßen uns nicht an, aus der betroffenen Perspektive zu argumentieren. Deswegen haben wir immer in Bündnissen zusammen agiert mit den lokalen Betroffenen, mit den Kirchen auch vor Ort, mit den Bürgerinitiativen und einzelnen Aktivisten aus den Dörfern selbst. Und daraus hat sich eigentlich die Legitimität auch des Widerstandes dann ergeben. Das wurde in der Tat anders als ja, ich würde nicht mal sagen, Teile der Klimabewegung, sondern auch andere Interessengruppen, den das Rheinische Revier als ja Ort wahrgenommen und entdeckt haben, wo man exemplarisch den Kampf gegen das in An- und Abführung kapitalistische Schweinesystem führen kann. Das heißt, dadurch kamen dann letztendlich ganz viele andere Aktivistinnen auch ins Revier. Viele Klimabewegte, die durchaus den Zusammenhang Braunkohle, Klima, Rolle von Nordrhein-Westfalen, Zerstörung von Hambacher Wald zusammengedacht haben und durch aktivistische Formen dagegen protestiert haben, durch Waldbesetzung etc. Aber am ganz äußeren Rand des Spektrums gab es auch immer kleine Gruppen, die auch wenig von gewaltfreiem Widerstand hielten, die den zivilen Ungehorsam ja anders definiert haben und letztendlich ja den Hambacher Wald zum Beispiel in Teilbereichen, vielleicht auch Lützerath, obwohl da würde ich schon differenzieren, den Hambacher Wald dann als Kampfzone gegen den Kapitalismus entdeckt haben. Das waren Leute, die überhaupt nicht aus der Region kamen, die zum Teil aus einem weit entfernten Ausland kamen. Und das war natürlich immer ein Problem, weil das quasi auch die Steilvorlage war für die Landesregierung bei dem Versuch, den Widerstand gegen die Braunkohle generell zu kriminalisieren. Dagegen haben wir uns immer gewehrt. Wir haben immer gesagt, wir haben unsere Aktionsformen, wir beziehen uns auf unsere Aktivitäten und ja, es sei nicht legitim, diesen ganzen Widerstand in einen Topf zu werfen. Und letztendlich, es zeigt ja, wenn ich mir nochmal den Widerstand am Hambacher Wald vor Augen führe, dort war ja die ganze Gesellschaft vertreten. Also das war am 6. Oktober 2018 bei den ganzen Waldspaziergängen, zum Teil mit fünfstelligen Teilnehmerinnenzahlen im Vorfeld dieser Großdemonstration. Da war ja die ganze Breite der Gesellschaft vertreten, sodass also auch diese Kriminalisierungsversuche nicht erfolgreich waren. Und letztendlich war es, glaube ich, der Erfolg, dass wir es geschafft haben, dieses breite gesellschaftliche Bündnis gegen die Braunkohle zu formieren, dass wir gleichzeitig auf dem juristischen Weg erfolgreich waren, aber haben natürlich auch spektakuläre Aktionsformen dazu beigetragen, dass die mediale Aufmerksamkeit viel stärker sich auf diese Auseinandersetzung fokussiert hat. Also, wenn man so will, war es das Gesamtbild, was durch verschiedene Protestformen dann entstanden ist, was letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass wir politische Entscheidungen getroffen haben, dass der Hambacher Wald, zumindest 650 Hektar davon gerettet werden konnten, dass 1,1 Milliarden Tonnen Braunkohle allein im Tagebau Hambach im Boden bleiben, dass der Tagebau Garzweiler verkleinert wird, dass dort auch weitere Dörfer gerettet werden können. Also ich denke, das ist eine unmittelbare Folge gewesen, dieses breit aufgestellten Protestes, der langjährigen Vorarbeiten, die wir auch geleistet haben, unserer Gerichtserfolge und letztendlich sicherlich auch der Erkenntnis vieler, dass der Klimawandel halt fortschreitet und wir da unbedingt gegensteuern müssen.
In Deutschland selbst endet die Kohleverstromung, zumindest ist das der aktuelle Stand, spätestens Ende 2038. Im Rheinischen Revier soll aber spätestens Ende 2030 aufgehört werden zu graben. Sind diese Daten Ergebnisse der Protestkultur im Rheinischen Revier?
Das ist ganz offensichtlich. Also es war ja immer schon klar, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen als Industrieland, was weitestgehend auf einer Energieversorgung basiert, die von Kohle, von der Kohle kommt, von Steinkohle, die ist ja auch schon seit einigen Jahren der Abbau beendet, und von Braunkohle. Er hat ja immer dominiert die ganze Energiestruktur, während erneuerbare Energien, Energiesparen und so, führten ja immer ein richtiges Schattendasein. Also klar war, wenn wir internationale Verpflichtungen ernst nehmen, dann müssen wir vor allen Dingen im Energiesektor anfangen zu dekarbonisieren, CO2 zu vermeiden. Und da steht natürlich der Kohleausstieg ganz vorne, weil das der größte Batzen war und immer noch einen erheblichen, den größten Anteil immer noch innehat. Und diese Erkenntnis hat aber nicht unmittelbar dazu geführt, dass die Politik auch vorausschauend und proaktiv gehandelt hätte, sondern erst durch den hartnäckigen Widerstand, durch die ganzen Proteste war klar, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens erreichen müssen. Und während dann ja Organisationen wie Ende Gelände regelmäßig den Tagebau geflutet haben, hat sich ja dann die Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung, die sogenannte Kohlekommission, konstituiert, von der damaligen Bundesregierung initiiert, um zu versuchen, hier einen gesellschaftlichen Konsens zu erzielen. Und das waren ja das ganze Spektrum der sogenannten Stakeholder da vertreten, auch wir als BUND, haben zunächst mit Bauchschmerzen, aber dann doch sehr aktiv und konstruktiv mitgearbeitet. Und am Ende stand ja dann ein Abschlussbericht, der quasi die politische Vorgabe gemacht hat für das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, das dann ja garniert durch öffentlich-rechtliche Verträge mit RWE Power, durch eine neue Leitentscheidung zur Braunkohlenpolitik letztendlich, wenn auch mit einigen Hintertürchen, den vorzeitigen Kohleausstieg auf 2030 dann festgezurrt hat. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die Proteste der Klimabewegung, der Umweltbewegung. Da bin ich ganz sicher, weil die Grünen waren immer entweder zu zögerlich oder zu schwach, um wirklich davon irgendwelche Regierungsbeteiligungen abhängig zu machen. Und es war der Druck der gesamten Gesellschaft, die dazu geführt haben, dass wir jetzt hier endlich vorankommen.
Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs das Wort Zielgerade verwendet und damit meinten Sie auch Ihre Arbeit im Bereich des Protests gegen den Braunkohleabbau. Jetzt gibt es ja verschiedene Konzepte, wie das Rheinische Revier mit diesen Folgen nach Ende des Abbaus umgehen soll, darunter ja auch diese Idee, Wasser vom Rhein abzuzwacken und Seen zu bilden. Wie bewerten Sie diese verschiedenen Maßnahmen, die man jetzt plant, um das Rheinische Revier nach dem Ende des Abbaus umzugestalten?
Also erstmal muss man nüchtern konstatieren, dass das Kohleausstiegsdatum 2030 nicht in Stein gemeißelt ist. Es gibt ja auf jeden Fall ein Hintertürchen auch, 2033 in der Vereinbarung zwischen Bundesregierung, Landesregierung, RWE. Und es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die selbst das wieder in Frage stellen. Das heißt, der Kampf für ein vorzeitiges Ende der Braunkohlentagebau ist noch nicht vorbei. Aber klar ist, dass wir uns jetzt zunehmend auch mit der Nachbergbauzeit beschäftigen, dass wir, wo wir es immer abgelehnt haben, uns über Rekultivierung ja einen großen Gedanken zu machen, beziehungsweise das nicht zum Schwerpunkt unserer Arbeit gemacht haben, weil wir immer gesagt haben, der Fokus muss darauf liegen, erstmal den Eingriff zu minimieren, die Braunkohlentagebau klein zu halten und einen vorzeitigen Kohleausstieg zu erreichen. Jetzt verlagert sich auch unsere Arbeit ein Stück weit in den Bereich, was passiert jetzt nach dem Bergbau? Was passiert auch in den nächsten 50, 100, 150 Jahren? Denn so lange mindestens werden die wasserwirtschaftlichen Folgen der Tagebaue noch da sein. Wir werden Ewigkeitslasten haben, zum Beispiel mit den Restseen, weil es sollen dort gigantische Seen entstehen in einer Landschaft, wo solche riesengroßen Gewässer, die nach dem Bodensee die größten Volumina aufweisen werden, zumindest der Hambacher See, die es dort natürlich gar nicht gibt. Und gerade die Frage, was passiert mit den Restlöchern, ist natürlich jetzt näher gerückt. Früher hat man immer gedacht, okay, wir machen uns nach 2045 da Gedanken rüber und durch den vorzeitigen Kohleausstieg rückt natürlich die Bewältigung dieser ganzen Folgen deutlich näher. Man muss sagen, dass die Festlegung, dass die gigantischen Löcher nach Tagebauende zu sehen werden sollen, zumindest für den Tagebau Hambach und für den Tagebau Garzweiler, schon sehr frühzeitig gefasst wurden. Für den Hambacher See war das schon in den 1970er Jahren. Damals hat die Politik gesagt, ja, wir wollen später dort einen See haben, und da niemand warten wollte, bis quasi über den natürlichen Grundwasserwiederanstieg nach Beendigung der Sümpfungsmaßnahmen dieses Loch vollläuft, hat man auch damals schon an eine Rheinwasserpipeline gedacht. Gleiches gilt für den Garzweiler Restsee, wo man sich 1995 im Braunkohlenplan Garzweiler II darauf verständigt hat. Der Indener Tagebau, der sollte ursprünglich vollständig verfüllt werden, um da auch wesentlich mehr Nutzungsoptionen später zu haben. Das hat man dann auch auf Antrag von RWE revidiert, dem schönen Nebeneffekt, dass RWE dadurch hunderte von Millionen Euro auch gespart hat. Also die Frage des Ob wurde sehr frühzeitig entschieden. Deswegen ist es auch müßig, jetzt noch darüber zu debattieren, welche anderen Optionen es gegeben hätte. Aus rein ökologischer Sicht wäre es natürlich auch möglich gewesen, dass man sagt, und auch vorteilhafter gewesen, wir überlassen die Löcher sich selbst. Was allerdings den Nebeneffekt hätte, dass diese riesen, gigantischen Löcher in Sachen Standfestigkeit große Probleme aufweisen würden. Da würde eine natürliche Dynamik einsetzen, die das, was die Politik will, nämlich vielfältige Nutzung für Freizeit und Erholung, für lange Zeit unmöglich machen würde. Aber aus rein ökologischer Sicht wäre es natürlich spannend, die Löcher sich selber zu überlassen und über die normale Sukzession, über die Abfolge von verschiedenen Pflanzengesellschaften, angepassten Tierarten mit dem langsam ansteigenden Grundwasser. Da hätten sich natürlich ganz interessante Biotope, Extremstandorte eingestellt. Es wäre ein tolles ökologisches Experiment gewesen. Man hätte natürlich dafür Sorge tragen müssen, dass man einen Zaun drumherum zieht, weil einfach die Gefahr, dass es da zu Hangrutschungen kommt und Menschen zu Schaden kommt, zu groß wäre. Das wollte man nicht, deswegen hat man sehr frühzeitig die anderen Optionen gewählt. Und jetzt geht es nur noch um das Wie. Und ursprünglich war ja geplant, zwei getrennte Pipeline-Trassen jeweils zu den Tagebauen Hambach und Garzweiler zu legen. Durch den auch von uns erzwungenen vorzeitigen Kohleausstieg, gerade auch in Hambach, wurde ja eine Umplanung notwendig, und es wurde letztendlich das Konzept gewählt einer Trassenbündelung, auch vor dem Hintergrund, dass man dadurch den Eingriff minimiert. Was natürlich immer noch bedeutet, dass wenn die Pipeline denn kommt, und das wird sie aller Voraussicht nach während der Bauphase, eine 70 Meter breite Schneise über 45 Kilometer vom Rhein bei Dormagen bis zu den Tagebauen sich durch die Landschaft fräsen wird, mit problematischen Unterquerungen von geschützten Gebieten, FFH-Gebieten im Knechtstedener Busch, was natürlich ein massiver Eingriff ist. Eine weitere Problematik, die bislang ungelöst ist, ist die der Wasserentnahme, die in einem davon abgekoppelten wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren untersucht wird. Denn es sollen für mindestens 40 Jahre, wahrscheinlich sogar deutlich länger, ja etwa 340 Millionen Kubikmeter jedes Jahr an Wasser aus dem Rhein entnommen werden. Und das hat natürlich eine ganze Reihe von Fragen. Steht genug Wasser zur Verfügung? Wie ist die jahreszeitliche Verteilung der Abflüsse? Wie muss ich sicherstellen, dass die ökologischen Qualitäten des Rheins erhalten bleiben? Was ist mit der Binnenschifffahrt, wenn der Pegel abgesenkt wird? Wie wirkt sich mittelfristig und langfristig der Klimawandel auf das Abflussverhalten des Rheins aus? Werden wir überhaupt noch sowas wie Korrektive durch Schneeschmelzen oder Gletscherschmelzen haben? Klammer auf, nein, werden wir nicht, weil die Schneetage abnehmen werden, die Gletscher sind irgendwann weg. Das heißt, da sind viele Fragen zur Quantität des Rheins, auch angesichts der vielfältigen anderen konkurrierenden Nutzungen, die der Rhein unterliegt. Aber diese quantitative Frage wirkt sich in erster Linie vor allen Dingen auf den Befüllzeitraum der Seen. Die Politik hat ja die Devise ausgegeben, sie hätte gern, dass in 40 Jahren diese nach Tagebauenden die Seen voll sind. Da glaubt eigentlich von den Experten kaum einer dran, dass das realistisch ist. Aber die viel gravierendere Frage ist Was hat es auf sich mit der Gewässerqualität des Rheines? Denn der Wasserhaushalt im Rheinischen Revier ist jetzt schon davon geprägt, dass wir eine massive Belastung der Wässer und auch des langsam wieder ansteigenden Grundwassers haben durch die Schadstoffe, die in den Abraumkippen vorhanden sind, der Tagebaue. Was noch dadurch verschärft wurde, dass man jahrzehntelang auch noch die ganzen Kraftwerksreststoffe in die Gruben gekippt hat. Und da geraten diese Schadstoffe natürlich mit dem ansteigenden Wasser dann in Kontakt, was problematisch eh schon ist. Wenn ich da jetzt noch Rheinwasser zusätzlich einbringe mit ganz anderen Schadstoffgruppen, ist die Frage, ob das überhaupt dann vielfältige Nutzungsformen zulässt. Wobei man wahrscheinlich schon differenzieren muss für zwischen den Anforderungen an einen großen See, an wie den Hambacher See und den Garzweiler Restsee, den Anforderungen des Rheinwassers, das genutzt werden soll zur Stützung der grundwasserabhängigen Feuchtgebiete. Und nochmal anders ist es, wie es dann später mit der Wasserwirtschaft aussieht, denn ein Großteil des in die Löcher eingeleiteten Wassers verschwindet ja im Untergrund und sorgt dafür, dass quasi der Grundwasserkörper beschleunigt wieder aufgefüllt wird, um auch später für andere Nutzungszwecke wieder zur Verfügung zu stehen. Und auch da gibt es wiederum andere Anforderungen an die Qualität. Und das sind alles noch Fragen, die vollkommen unbeantwortet geblieben sind. Wir halten es jedenfalls für angebracht, dass auf jeden Fall auch das Wasser gereinigt wird, bevor es irgendwo eingeleitet und genutzt wird. Wir müssen uns vor Augen halten, das sind ja Maßnahmen, die jahrzehntelang noch das Rheinische Revier beschäftigen werden. Es kommen dann noch weitere Folgeprobleme dazu, wie dass eine nachlaufende Sümpfung notwendig ist, um die Böschungsstabilisierung während der Befüllphase der Seen hinzubekommen. Dass durch den Wiederanstieg des Grundwassers Gebiete, die ja so schön trocken gefallen waren durch den Eingriff und bebaut wurden, irgendwann wieder vernässen. Auch da sind wasserwirtschaftliche Maßnahmen lange und vielleicht sogar ewig lange notwendig. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wer bezahlt das alles? Reichen die Rückstellungen, die RWE dafür geleistet hat, aus etc.? Das sind alles Fragen, die jetzt aufploppen, denen sich aber die Landesregierung, die Politik noch nicht vollumfänglich gestellt hat. Es gibt noch keine ökologische Gesamtbilanz der Braunkohlentagebaue. Es gibt noch keine umfassende Abschätzung, was denn die Langzeitfolgen sein werden und keine Abschätzung, was es denn kosten wird, diese Langzeitfolgen auch zu bewältigen. Also von daher, man kann mit Fug und Recht sagen, die relativ kurze Spanne der Ausbeutung des Rohstoffs Braunkohle wird erkauft mit Folgen, die noch und die nachfolgenden Generationen beschäftigen werden.
Zum Abschluss. In späteren Folgen dieser Reihe werde ich andere Bergbaugebiete in Deutschland anschauen und auch dort auf die Geschichte eingehen. War die Protestkultur im Rheinischen Revier besonders oder spiegelt sie sich auch wieder in den Protestkulturen in anderen Steinkohle- und Braunkohlegebieten in Deutschland?
Also einen organisierten Protest gegen den Steinkohlebergbau hat es ja in dieser Form nie gegeben. Das spielte sich ja auch unter Tage ab. Man sah die Fördertürme, man sah die Kohlehalden und man sah vielleicht, dass ganze Regionen durch Bergsenkungen betroffen sind, aber man sah nicht diese riesen gigantischen Kohlegruben. Also insofern hat es auch nie diese organisierten Massenproteste gegen den Steinkohlebergbau gegeben. Gegen Kraftwerke schon, da waren wir ja auch nicht ganz unbeteiligt, vor allen Dingen als diese Neubauwelle an Kohlekraftwerken einsetzte, obwohl ja alles schon klar war, dass wir das aus Klimasicht gar nicht tolerieren können. Stichwort Kohlekraftwerk Datteln 4. Also Steinkohleproteste, die gingen eher von den Bergleuten aus, die das bis in alle Ewigkeit weiter aufrechterhalten wollten. Und da sehr gegen den Kohleausstieg dann natürlich auch protestiert haben. Was natürlich in den ostdeutschen Revieren gänzlich anders ist, dass natürlich zu DDR-Zeiten kein Mensch gegen Braunkohle dort demonstrieren konnte. Das heißt, das unterstelle ich mal, da hat sich ja auch eine ganz andere Protestkultur entwickelt. Und man muss sagen, trotz der großen Probleme, die es in der Lausitz gibt, auch dort werden ja immer noch Dörfer weggebaggert. Auch dort wird massiv in den Gewässerhaushalt eingegriffen. Kein Mensch weiß, wie zukünftig zum Beispiel die Wasserversorgung der Großstadt Berlin gewährleistet werden soll. Also es gibt dort auch massive Probleme, ohne dass dort diese Region und der Protest dort so im Fokus und auch nicht im Fokus der weder der Politik noch der medialen Öffentlichkeit stehen. Also wir haben natürlich auch dort protestiert. Dort wird auch fachlich sehr gut gearbeitet, aber das hat bislang noch nicht die Dimension angenommen, wie es hier bei uns in Westdeutschland ist. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier ganz andere auch sozioökonomische Rahmenbedingungen haben. Wenn das Rheinische Revier oder wenn die Braunkohlenlagerstätte nicht hier im Rheinland liegen würde, sondern im Ostwestfalen, dann bin ich mir sicher, hätte es auch anders ausgesehen mit dem Protest. Hier ist der Vorteil, im Städtedreieck zwischen Aachen, Köln und Düsseldorf liegt die größte Braunkohlenlagerstätte Europas. Hier hatten wir diese Großtagebaue. Hier haben wir eine Protestkultur, die auch von vielen jungen Leuten und von den Dörfern getragen wurde. Hier gibt es ja viele andere Möglichkeiten auch der Beschäftigung. Also arbeitsplatzmäßig hat die Braunkohle ja in NRW, da muss man sich ehrlich machen, auch immer nur eine marginale Rolle gespielt. Das ist ja, wenn da zur Hochzeit 20.000 Arbeitskräfte beschäftigt waren, bei 18 Millionen Einwohnern in Nordrhein-Westfalen, ist das ja relativ wenig. Das sieht natürlich in Teilen Ostdeutschlands gänzlich anders aus. Und dort hat man dann also auch ganz andere Rahmenbedingungen. Und ich weiß nur, bei den Malen, wo ich in Ostdeutschland da war, protestieren und dort wirklich ja friedliche Proteste aufzuziehen, macht keinen Spaß. Ich will da nur verweisen auf das Wahlverhalten jetzt. Das sind auch die Leute, die dann auch massiv friedliche Proteste von Umweltverbänden ja attackiert haben. Also es ist kein Zuckerschlecken dort.